Radio Kat CH Prisma.
Jede Generalkongregation, Vollversammlung des Konzils wurde mit einer Messe begonnen, die da vorne jemand zelebrierte. Konzelebration war noch unbekannt. Die andächtigen Konzilsväter beteten während der Liturgie den Rosenkranz oder lasen im Brevier. Weniger Fromme raschelten mit den Akten, die von den Bediensteten verteilt wurden, oder plauderten miteinander.
Das Bild, das der Kirchenhistoriker Albert Gasser in seinem Vortrag an der Theologischen Hochschule Chur malte, macht deutlich: Nicht alles, was nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil gelten sollte, war den Konzilsvätern zu Beginn schon klar. Doch Gasser hat selber auch das Gegenteil erlebt. Er studierte Theologie in den Jahren der Konzilsvorbereitung.
Ich habe in den Konzilstexten nichts Neues gelesen, was ich nicht schon während meines Grundstudiums 1959-63 am damaligen Priesterseminar Chur in diversen Zusammenhängen gehört und gelesen hätte.
Was gilt nun? Machte das Konzil alles neu oder nahm es nur Altes auf?
Das Konzil hat vielfach Früchte geerntet, die frühere Generationen gepflanzt und begossen haben.
Das Konzil fiel nicht aus heiterem Himmel.
Es brodelte in der Kirchenküche in diversen Dampfkesseln, bis allein schon die Ankündigung des Konzils legale Ventile öffnete. Ohne die respektablen Vorarbeiten und die mutig beschrittenen Wege auf dem Feld der Theologie, der Exegese, der Liturgie, der Sakramentenpastoral und der Moral und ohne die Aufwertung und Förderung der Laien wäre das Konzil in seinem Vollzug und mit seinem Ertrag gar nicht möglich gewesen.
In den Jahrzehnten vor dem Konzil war vieles an vielen Orten in Bewegung geraten, auch wenn es noch kaum Eingang in die offizielle Lehre fand oder unerlaubte Praxis war. Und auch die Idee eines Konzils war, wenn auch nicht verbreitet, so doch nicht völlig fern.
Konkrete Planungen wurden, wie eben erwähnt, unter Pius XII. 1949 in die Wege geleitet. Die Öffentlichkeit erfuhr davon nichts. Die schwere Erkrankung des Papstes 1954 machte die Entwürfe definitiv zur Makulatur.
Als dann der erst vor wenigen Monaten gewählte Johannes der 23. am 25. Januar 1959 die Einberufung eines Konzils ankündigte, war die Zeit offensichtlich reif. Die Reaktionen seiner engsten Mitarbeiter im Kardinalskollegium scheinen den Papst allerdings irritiert zu haben.
Die erste herbe Enttäuschung für den Papst folgte der Ankündigung auf dem Fuß. Nach seinen eigenen Anmerkungen hatte er erwartet, dass die Kardinäle sich um ihn geschart und ihn mit verwunderter Offenheit bedrängt und mit positiven Rückmeldungen oder Fragen bestürmt hätten. Nichts dergleichen geschah. Dieses eisige Schweigen, diese beharrliche Stummheit irritierte Johannes den 23., auch wenn er sie nachträglich mit eindrucksvoll andächtig schönredete. Es war so etwas wie ein Nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Eine gespielt uninteressierte Miene wurde aufgesetzt, als hätte der Chef die Neuinstallation einer Zentralheizung in den vatikanischen Gemächern angekündigt.
Die Reaktionen in der Weltkirche fielen unterschiedlich aus. Die Bischöfe und die katholischen Universitäten wurden eingeladen, Eingaben für das Konzil zu machen.
Die Vorvorbereitungskommission sah gelenkte Fragebogen vor. Der Papst wusste, dies zu verhindern. Die Adressaten sollten nicht manipuliert werden. Vor allem die Bischöfe wurden eingeladen, frei ihre Anliegen schriftlich zu formulieren. Im Verlauf eines Jahres gingen 2812 Postulate ein. Die Ernte fiel, wie könnte es anders sein, gemischt aus. Viele Bischöfe waren anscheinend überfordert von der päpstlichen Aufforderung, nicht angeforderte Anliegen und Meinungen nach Rom zu schicken.
Während die Bischöfe und die Kardinäle sehr unterschiedlich und oft zurückhaltend reagierten, stellt Albert Gasser an der Basis in den Jahren zwischen Ankündigung und Konzil eine deutliche Aufbruchstimmung fest.
Die Konzilsankündigung weckte beispielsweise im deutsch-schweizerischen Katholizismus ein geballtes Interesse und Erwartungen, die sich bis zur Euphorie steigerten. Ein Vorgang, der in der Kirchengeschichte einmalig dasteht. Der apologetische und bekennende Schulterschluss früherer Jahrzehnte wich einer unbefangenen Begegnung mit den Christen der anderen Kirchen. Eine stark fühlbare Bereitschaft zur ökumenischer Öffnung hatte die belagerte Festung aufgeknackt. Es war plötzlich eine Lust, katholisch zu sein. Und die Freude war ansteckend. Die Jahre zwischen Ankündigung und Beginn, also die Zeit zwischen Frühjahr 1959 und Herbst 1962, haben keine Parallelen in der Geschichte der katholischen Kirche. Nie wurde ein Konzil mit solch frohgestimmtem Enthusiasmus begrüßt und nie gab es in der Vergangenheit ein so breitflächiges und ein ausgeprägteres Sentire cum Ecclesia.
Während die Hoffnungen und Erwartungen an der Basis wuchsen, legte Johannes der 23. die Hauptverantwortung der Konzilsvorbereitung in die Hände eines konservativen Kurienkardinals.
Der Papst versuchte, den Balanceakt auf diese Weise die römische Kurie konzilsfreundlich zu stimmen, ohne das Konzil einfach der Kurie zu überlassen. Damit konnte er aber das Problem nicht entschärfen, das ihm fürderhin immer zu schaffen machte. Im Gegenteil, er institutionalisierte auf diese Weise einen Dauerkonflikt. Lapidar gefasst, die Kurie, die auf diesem Weg zu einer Schlüsselposition kam, lag in der Folge im Clinch mit dem Konzil und Johannes versuchte zu vermitteln. Er stand vielfach eingeengt und gequält dazwischen. Man kann dem Papst vorwerfen, dass diese Vorbereitungsregie der entscheidende Fehler seines Pontifikats war, der ihn möglicherweise auch die Gesundheit gekostet hat. Nachdem er den Mut aufgebracht hatte, ein Konzil ohne Konsultation der Kurie einzuberufen, hätte er auch die Kraft aufbringen müssen, die Vorbereitung einem Gremium außerhalb der römischen Dikasterien anzuvertrauen.
Immerhin setzten sich dann gleich zu Beginn des Konzils die mehrheitlich veränderungswilligen Bischöfe gegen die Kurie durch.
Die Arbeit begann am 13. Oktober mit der Wahl der Konzilskommissionen. Ein Drittel davon ernannte der Papst. Die Konzilsväter erhielten für ihren Teil zwar leere Wahlzettel, aber die sorgfältig ausgewählten Namen gleich mitgeliefert, unter dem Vorwand der Vereinfachung. Das war ein raffinierter Schachzug, denn die Vertreter der Kurie hätten sich auf diese Weise die Mehrheit gesichert. Der Generalsekretär des Konzils, Pericle Felici, wollte unverzüglich zur Wahl schreiten. Die Geschäftsordnung dieses Tages hatte keine Debatte vorgesehen. Da ergriff, ohne das Wort erhalten zu haben, der französische Kardinal Achille Liénard am Präsidiumstisch das Wort und stellte, unterstützt von den Kardinälen Frings, Döpfner und König, den Antrag, die Wahlen zu verschieben, da man sich zu wenig kenne. Diese Wortmeldung wurde mit lang anhaltendem Beifall quittiert. Der Antrag wurde faktisch per Akklamationen angenommen und die Sitzung geschlossen. Das war die Geburtsstunde der Selbstbestimmung des Konzils. Kardinal Siri war konsterniert, Zitat, die Nordeuropäer sind böse auf Rom. Ein afrikanischer Bischof hingegen kommentierte, das war eine Konfrontation, die den Weg zum Geist der Kollegialität geöffnet hat. Und ein amerikanischer Bischof, wir merkten, dass wir ein Konzil waren und keine Klasse von Schuljungen, die man zusammengetrommelt hatte.
Das Konzil gewann zwar rasch an Selbstbewusstsein gegenüber der Kurie, doch die Versammlung blieb gespalten. Damit es überhaupt zur Verabschiedung von Texten kommen konnte, mussten viele Kompromisse eingegangen werden. Die fortschrittlichen, pastoral oder ökumenisch denkenden Bischöfe waren froh, dass ihre Position Eingang in die Dokumente fand. Die Konservativen waren zufrieden, wenn ihre Position weiterhin Gültigkeit haben sollte.
Die Texte, die Kompromisspapiere waren, blieben vielfach ambivalent und erlaubten verschiedene oder gar konträre Interpretationen. Ein Beispiel. Es ist nicht dasselbe, ob die Kollegialität der Bischöfe als wirkliche Mitbestimmung in der Universalkirche gesehen wird oder als Aufforderung, am gleichen Strang zu ziehen wie der Papst. Die gleich nach dem Konzil einsetzende Polarisierung ist nicht ausgestanden. Die Entwicklung danach schien vielen Befürchtungen Recht zu geben. Aber auch die intensiv gehegten Erwartungen wurden bei weitem nicht alle erfüllt. So stellte sich sehr rasch so etwas wie ein Konzilskater ein. Vielfach blieb vom Konzil ein riesiger Steinbruch übrig, aus dem sich alle ihre Versatzstücke holen und einander an den Kopf werfen. Das Bild besagt, dass man das Konzil als Ganzes zu wenig würdigt in seiner gemäßigten Fortschrittlichkeit und in seinem traditionsverhafteten Aggiornamento. Um einzelne Teile herauszubrechen, muss man die ganzheitliche Anlage zerstören. Da werden die Interessenten rasch fündig und fügen ihrem Modell von Kirche die passenden Bauklötze ein.
Kein katholischer Theologe erlaubt sich heute eine fundierte Äußerung ohne Hinweis auf das Konzil. Nur eben. Nicht jeder hat dabei das Gleiche vor Augen. Schließlich nahm auch das Zweite Vatikanische nicht nur auf Gesellschaft und Kultur, sondern auch auf das Erste Vatikanische Konzil von 1870 und auf das von Trient im 16. Jahrhundert Bezug. Was der Kirchenhistoriker Albert Gasser am 3. Mai an der Theologischen Hochschule Chur als fast wahre Anekdote über zwei führende konservative Kardinäle während der Konzilszeit erzählte, gilt wahrscheinlich sinngemäß noch heute.
Ottaviani und Ruffini steigen in ein Taxi mit der Order zum Konzil zu fahren. Sie tauschen sich bekümmert über die Irrlehren des Konzils aus. Plötzlich bemerken sie, dass sie außerhalb der Stadt sind und nach Norden einspuren. Sie herrschen den Fahrer an, der ganz ungerührt: "Bitte keine Aufregung, Eminenzen, Sie wollen doch zum Konzil. Ich fahre Sie nach Trient."